Am 9. März 2018 erscheint im Atrium Verlag der Thriller 64 von Hideo Yokoyama, der sich in Japan in den ersten 6 Tagen 900.000 Mal verkaufte. 64 wurde zum Thriller des Jahres gewählt und wurde in der Folge auch in den USA und Großbritannien zum Bestseller. Im Januar 1989 wird in Tokio ein 7-jähriges Mädchen entführt. 5 lange Tage versuchen die verzweifelten Eltern alles, um die Forderungen des Entführers zu erfüllen. Doch alle Bemühungen sind vergebens. Der Entführer entkommt unerkannt mit dem Lösegeld. Kurz darauf wird die Leiche des Mädchens gefunden. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere. Der Fall geht unter dem Aktenzeichen 64 als ungelöstes Drama in die Kriminalgeschichte Japans ein. 14 Jahre später verschwindet die Tochter von Yoshinobu Mikami, dem Pressesprecher eines kleinen Polizeireviers. Mikami, selbst Gefangener eines übermächtigen Verwaltungsapparats, stößt kurz darauf auf ein geheimes Memo zu Fall 64. Getrieben von einer dunklen Ahnung beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln und öffnet eine Tür, die besser für immer verschlossen geblieben wäre. In der folgenden Szene ist Mikami mit einer Kollegin auf dem Weg zur Familie des 1989 ermordeten Mädchens, um den Besuch eines hohen Beamten anzukündigen. Mikami hofft, dass der begleitende Presserummel neue Hinweise zutage fördert. Er fühlt sich 14 Jahre zurückversetzt, denn Mikami ist der Familie des Opfers bereits begegnet. Als Kriminalpolizist war er 1989 an den Ermittlungen im Fall 64 beteiligt. Draußen wehten Staubwolken durch die Luft. Sobald er und Mikumo aus dem Hauptgebäude traten, hob sie eine Hand an die Stirn und flitzte hinein in den Wind Richtung Parkplatz. Binnen einer Minute fuhr der Wagen des Pressedirektors vor und hielt mit einem selbstbewussten Schlenker vor dem Eingang. »Kennen Sie die Adresse?«, fragte Mikami, als er auf der Beifahrerseite einstieg. »Natürlich«, sagte sie ohne zu zögern, während sie bereits anfuhr. Es war wohl gedankenlos von ihm gewesen zu fragen. Jeder, der im Präsidium der Präfekturpolizei arbeitete, ohne diese Adresse zu kennen, war, wie man getrost sagen konnte, ein Hochstapler. Es lag daran, dass Mikumo so jung war, gerade 23 geworden. Zur Zeit der Entführung war sie 9 gewesen, nur 2 Jahre älter als das ermordete Mädchen. Jetzt fuhr sie ihn zum Zuhause dieses Mädchens. Man kam nicht um die Tatsache herum, dass unvorstellbar viel Zeit verstrichen war. Nicht weit vom Präsidium hielten sie an und kauften als Gastgeschenk etwas Reisgebäck. Auf der Schnellstraße herrschte wenig Verkehr. Die Gebäudereihen verschwanden, nachdem sie an der Kreuzung auf die Präfekturstraße abgebogen waren, wo nach und nach auch die Geschäfte am Fahrbahnrand weniger wurden. Jetzt näherten sie sich dem, was vor der Ausdehnung der Stadt der alte Bezirk Morikawa gewesen war. »Herr Direktor Mikami«, sagte Mikumo, den Blick gerade ausgerichtet. »Ja, was ist denn?« »Es war eine große Erleichterung, dass es nicht Ihre Tochter war.« Sie sprach vom Vortag. »Ich weiß, dass man sie finden wird. Ich bin mir ganz sicher.« Ihre Stimme klang belegt. Sie sah aus, als würde sie gleich zu weinen anfangen. In solchen Augenblicken tat sich Mikami mit der Antwort jedes Mal schwer. »Lassen Sie es einfach gut sein.« Das beschrieb wohl am ehesten, was er empfand. Zum Schutz der Privatsphäre von Polizeibeamten und ihren Familien bestanden strenge Vorschriften. Sie galten jedoch nur für Außenstehende. Intern verbreiteten sich solche Geschichten im Handumdrehen. Immer wieder sprachen ihn Kollegen ohne Vorwarnung auf das Verschwinden seiner Tochter an und erkundigten sich nach Ayumi. Sie taten es aus Freundlichkeit, weil sie sich Gedanken machten. Aber ganz gleich, wie oft sich Mikami das sagte, er war trotzdem außerstande, echte Dankbarkeit zu empfinden. »Danke«, sagte er. Es verstand sich von selbst, dass die junge Beamtin, die neben ihm saß, zu den wenigen gehörte, die sein Vertrauen auch verdienten. Die sanft gewählte Landschaft vor ihnen war ländlich, nur vereinzelt standen hier Häuser. Die westliche Peripherie der Stadt D. Nach einer Weile kam die riesige Konservenfabrik in Sicht. Fast so groß wie ein Freizeitzentrum ragte sie am Ufer des Flusses auf, der die Grenze zum benachbarten Dorf markierte. Als nächstes tauchte das Haus auf, noch auf dem Fabrikgelände, ein traditionelles japanisches Bauwerk mit Ziegeldach. Amamiya-Konserven. Die Idee, Auberginen und Gurken in kleinen Fässchen einzulegen und zu verkaufen, war ein Erfolg gewesen und die Firma war rasch gewachsen. Die Fabrik war regelmäßig in den Nachrichten gewesen. Rückblickend war es wahrscheinlich dieser Erfolg, der die Aufmerksamkeit des Entführers erregt hatte. Mikami bedeutete Mikumo anzuhalten und wies sie an, auf einem unbebauten Grundstück kurz vor dem Haus der Familie zu parken. »Warten Sie hier!« Es wäre ihm unsensibel vorgekommen, sie zu den Eltern des Mädchens mitzunehmen. Wenn die ganze Sache nicht passiert wäre, wäre Shoko Amamiya inzwischen eine junge Frau in Mikumos Alter. Mikami stieg aus dem Wagen und ging entschlossen die schmale Straße entlang, seinerzeit noch ein nicht asphaltierter Weg, die zu dem Gebäude führte. »Wir kriegen den Dreckskerl!« Mikami erinnerte sich an den Tag, an dem er das Haus zum ersten Mal betreten hatte, an die sengende Hitze in seiner Brust. 14 Jahre waren seither vergangen. Er hatte sich gewiss nicht vorgestellt, dass sein nächster Besuch der Organisation einer PR-Veranstaltung gelten würde. Welchem Zweck der Besuch auch immer diente, er löste sehr gemischte Gefühle aus. Jedes Mal, wenn Mikami blinzelte, sah er Ayumi vor sich. Es würde ihm schwer fallen, sachlich zu bleiben, wenn er mit Eltern zusammentraf, die ihre Tochter bereits verloren hatten. Er strich die Vorderseite seines Jacketts glatt und starrte, vorerst ohne ihn zu drücken, auf den Klingelknopf mit dem Namensschild Amamiya. Die Heizung, die gerade erst eingeschaltet worden war, begann zu klicken, während ein warmer Luftstrom ins Zimmer drang. »Es ist lange her.« Mikami lehnte das angebotene Bodenkissen ab und legte beide Hände auf die Tatami vor sich. Mit gesenktem Kopf schob er das Kästchen mit Reisgebäck hinüber. Yoshio Amamiya nickte nur schwach. Die Wände waren ein wenig dunkler geworden, aber sonst schienen Gestaltung und Möblierung des Wohnzimmers, in das man ihn geführt hatte, unverändert. Amamiyas Verwandlung dagegen war dramatisch und überstieg bei weitem das für 14 Jahre übliche Maß. Seine Haare waren weiß geworden und er hatte sie wachsen lassen. Seine Haut war bleich, bleigrau. Seine Wangen waren krankhaft eingefallen und um die Augen und auf der Stirn lag ein dichtes Gewirr von Runzeln, tief wie Messerschnitte. Es war das Gesicht eines Mannes, dessen Tochter ermordet worden war. Ein von Kummer und Leid verwüstetes Gesicht. Nur so konnte Mikami es beschreiben. Das Zimmer nebenan enthielt den buddhistischen Altar. Die Schiebetüren waren offen geblieben, so dass es unmöglich war, das eindrucksvolle Gebilde an der hinteren Wand zu ignorieren. 2 Fotos standen darauf. Shoko, die Tochter, und daneben Amamiyas Frau. Das hatte er nicht gewusst. Toshiko Amamiya, wann war sie gestorben? Er musste seinen Respekt bekunden, aber es bot sich nur schwer eine Möglichkeit, das Thema anzuschneiden. Amamiya saß auf der anderen Seite des niedrigen Tisches. Der Inbegriff einer leeren Hülse. Sein Blick glitt über Mikamis Oberkörper, aber in den tief eingesunkenen Augen lag keinerlei Erkennen, so als sähe er in Wahrheit etwas ganz anderes. Als Mikami die Last des Schweigens nicht mehr ertrug, zückte er seine Karte. Amamiya, der ihn mit Namen begrüßte, sich sichtlich freute, ihn zu sehen. Irgendwie hatte sich bei Mikami eine Vorstellung davon gebildet, wie die Wiederbegegnung verlaufen sollte. Also hatte er gezögert. Pressedirektor, nicht Kriminalbeamter. Er hatte eine wachsende Scheu davor empfunden, es einzugestehen, weshalb er die Gelegenheit verpasst hatte, seine Karte zu überreichen. »Es tut mir leid, dass ich es Ihnen nicht schon früher gesagt habe. Das ist meine neue Stelle.« Amamiyas Augen zeigten keinerlei Reaktion. Seine rechte Hand lag auf dem Tisch. Die Finger waren ebenso wie die Haut auf dem Handrücken runzelig und wie ausgetrocknet. Der Nagel am Zeigefinger war eingerissen und zusammen mit der Haut schwarz verfärbt wie von einer Blutblase. Ab und zu zuckte dieser Finger, aber er griff nicht nach Mikamis Karte auf dem Tisch. Verlust der sozialen Kompetenz, einsiedlerisches Verhalten. Es war, als wäre Amamiya in diese Art von Kategorie gerutscht. Vielleicht lag es daran, dass er nicht mehr arbeitete. Mikami hatte gehört, er habe die Leitung der Fabrik seit der Entführung in die Hände eines Cousins gelegt. »Entschuldigen Sie, aber er musste die Frage stellen. Wann ist Ihre Frau?« Amamiya blickte vage in Richtung Altar. Eine Zeit lang verharrte er so. Irgendwann drehte sich sein Kopf wieder zurück. Mikami meinte, einen dunklen Schimmer in seinen Pupillen zu sehen. »Sie hat vor 6 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Und letztes Jahr ist sie dann...« Das tut mir leid. Die eingefrorenen Gefühle des Mannes begannen langsam aufzutauen. Doch obwohl Mikami das bemerkte, fiel es ihm nicht ein, das Gespräch auf sein eigentliches Anliegen zu lenken.
Sie war zu jung, um von uns zu gehen.
Ja, uns so zurückzulassen. Noch dazu, ohne zu erfahren.
Sie war gestorben, ohne zu erleben, dass der Entführer zur Rechenschaft gezogen wurde. Während sich Amamiya vielleicht der bitteren Enttäuschung seiner Frau entsann, schlossen sich seine blicklosen Augen einen Moment lang. Mikami verspürte einen Stich im Herzen. Jedes Mal, wenn er von dem Fall reden hörte, empfand er ein Gefühl brennender Scham in der Brust. Eines verhängnisvollen Tages. Am 5. Januar im 64. Jahr der Showa-Zeit. »Ich gehe meine Neujahrsgeschenke holen.« Mit diesen Worten hatte Shoko Amamiya kurz nach Mittag das Haus verlassen und war auf dem Weg zum nahegelegenen Haus eines Verwandten spurlos verschwunden. 2 Stunden später hatte ihr Entführer die Amamiyas angerufen und Lösegeld gefordert. Die Stimme eines Mannes Mitte 30 bis Anfang 40, leicht heiser, ohne jedweden Akzent. Der Inhalt des Anrufs war wie aus dem Lehrbuch gewesen. »Ich habe Ihre Tochter. Besorgen Sie bis morgen Mittag 20 Millionen Yen, dann warten Sie auf weitere Instruktionen. Wenn Sie die Polizei einschalten, stirbt sie.« Ihr Vater hatte den Anruf entgegengenommen. Er hatte darum gefleht, die Stimme seiner Tochter hören zu dürfen, aber der Entführer hatte einfach aufgelegt. Nach längerem Ringen hatte Amamiya die Polizei verständigt. Das war nach 6 Uhr abends. Binnen einer Dreiviertelstunde hatten die 4 Beamten einer Vororteinheit, in Marsch gesetzt vom KUA, Dezernat 1, verdeckt das Haus der Amamiyas betreten. Zugleich hatte die lokale Niederlassung der Nippon Telegraph and Telephone der Polizei mitgeteilt, dass man Leute abgestellt habe, um weitere Anrufe zurückzuverfolgen. Sie waren nur einen Schritt zu spät gekommen. Der 2. Anruf des Entführers war nur Augenblicke vorher eingegangen. »Ich will gebrauchte Scheine. Legen Sie das Geld in den größten Koffer, den Sie im Marukoshi kaufen können. Bringen Sie ihn zu dem Ort, den ich Ihnen morgen nennen werde. Und kommen Sie allein.«
»Wenn wir bloß die Stimme von dem Dreckskerl auf Band gekriegt hätten. Wenn bloß die verdammte Fangschaltung schon gestanden hätte.«
Das waren Sätze, wie sie jeder Kriminalbeamte äußerte, der jemals mit dem Fall zu tun bekam. Und jedes Mal mischte sich ein Seufzer hinein. Um 8 Uhr am selben Abend wurde im Zentralrevier von Präfektur D eine Sonderkommission eingerichtet. Weitere 30 Minuten später war Mikami auf dem Weg zum Haus der Amamiyas, nachdem man ihn zum stellvertretenden Leiter der mobilen Einsatzgruppe ernannt und ihm Anweisung erteilt hatte, die Einzelheiten der Geldübergabe am nächsten Tag durchzuspielen. Die Beamten der Vororteinheit waren bereits dabei, die Eltern zu befragen. »Haben Sie seine Stimme erkannt? Ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Kennen Sie jemanden, der einen Groll gegen Sie hegen könnte? Gibt es frühere Angestellte von Ihnen, die Geldprobleme haben?« Die Eltern, kalkweiß im Gesicht, hatten auf alles nur die Stirn gerunzelt und dazu den Kopf geschüttelt. Es wurde eine lange Nacht. Niemand tat ein Auge zu. Alles starrte aufs Telefon. Amamiya hatte seine förmliche Caesar-Sitzhaltung die ganze Zeit über beibehalten. Aber der 3. Anruf kam nicht. Auch als es draußen schon hell zu werden begann. Toshiko machte in der Küche Reisbällchen. Sie hatte schon mehr gemacht, als die Anwesenden essen konnten. Dann kochte sie abermals Reis und fing von vorn an. Eine mechanische Wiederholung der Arbeit. Ihre Haltung hatte den Anschein erweckt, als ob sie betete. Aber ihre Gebete waren nicht erhört worden. Sie hörten einen Ausschnitt aus Hideo Yokoyama 64, übersetzt von Sabine Roth und Nikolaus Stingel, gelesen von Rainer Strecker. Das Buch erscheint am 9. März 2018 im Atrium Verlag.